Herr unser Gott, ich bitte jetzt um deinen Geist, dass du uns öffnest für dein Wort, für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ihr Lieben, ich habe letzte Woche mit einem Traum angefangen. Ein Traum davon, wie Gemeinde aussehen kann, wenn sie wirklich aus Gottes Wort lebt, aus seinen Verheißungen. Das ist irgendwie mein Traum oder der Traum, der bei mir entsteht, wenn ich die Bibel lese. Aber es ist auch ein Traum, von dem ich überzeugt bin, dass er wahr werden kann. Wen das irgendwie nochmal interessiert, der darf das gerne auf YouTube nochmal nachhören, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich wiederhole das nicht nochmal. Das wäre jetzt ein bisschen viel. Ich habe euch angekündigt, dass ich heute ein bisschen praktischer werden möchte, nämlich mit der Frage, wie wächst eigentlich Glaube in unserem Leben? Wie kann das gehen? Wie lernen wir, aus seinem Wort zu leben? Bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gerne zwei Schritte vorschalten. Im ersten Schritt eine Grundlage und dann im zweiten Schritt, wie wir von da aus weitergehen. Dann eine ganz kurze theoretische Einführung in den Wachstum des Glaubens und am Ende gebe ich euch Hausaufgaben auf. Wer mag, kann mitschreiben. Also, Schritt 1, die Grundlage. Die Grundlage dafür, wie und warum wir im Glauben wachsen. Und die finden wir auch im Predigttext. Paulus schreibt: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Da steigt Paulus ja schon ziemlich steil ein. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Er redet dabei von denen, die außerhalb stehen, die Heiden, die in der Welt sind, die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Es sind die, die auch in der Weise der Welt leben. Das machen, was alle machen, sich anpassen. Im Kontext geht es darum, dass Leute aus der Gemeinde in Korinth ein rechtliches Problem hatten und sie sind damit vor Gericht gegangen, was erstmal ja nicht schlimm ist und eigentlich auch total üblich, aber sie sind vor ein weltliches Gericht gegangen. Es waren Brüder im Herrn, Christen, Gerechtfertigte in Christus, die ihre Gerechtigkeit in der Welt gesucht haben. Und das stellt Paulus als Problem heraus. Wie kann ich mich von denen richten lassen wollen, die eigentlich ungerecht sind, im geistlichen Sinn? Ich lass doch nicht urteilen über mich von Leuten, die keine Ahnung haben, was es heißt, in Christus zu leben. Ich suche keine Wahrheit bei denen, die Wahrheit in Person gar nicht kennen. Das war so die Situation, was Paulus als Problem herausgestellt hat. Als Ungerechte beschreibt Paulus die, die sich selbst mit der Welt identifizieren. Im Griechischen stehen da Substantive. Da steht nicht die, die das machen, sondern es sind die gemeint, die das sind, die sich also mit der Lebensweise der Welt identifizieren. Und das sind wir nicht. Vielleicht waren wir das mal, aber wir haben eine neue Identität in Christus bekommen. Wir sind abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. Und damit sind wir in der Lage, selbst Recht von Unrecht zu unterscheiden. Und wenn mich dann jemand blöd anmacht oder verurteilt, so what? Dann wird mir vielleicht sogar Unrecht getan, aber das nehme ich in Kauf. Ich bin heilig, gerecht, rein, durch den Namen, in dem Namen meines Herrn Jesus Christus, im Geist, der mir gegeben worden ist. Und das ist eine völlig andere Welt, eine ganz andere Dimension. Das muss jemand von außen nicht verstehen. Kann er auch nicht, aber ich bin in sein Reich hineinversetzt. Ich habe einen neuen Status. Von da aus lebe ich. Und von dem Standpunkt aus dieser Perspektive, kann Paulus dann sagen in Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Als Reingewaschene, Geheiligte, Gerechte ist es an mir zu entscheiden, wie ich mein Leben führe. Als Reingewaschene, Geheiligte, Gerechte ist es an mir, weise Entscheidungen zu treffen, wie ich mein Leben führe. Wie wir genau weise Entscheidungen treffen und wie Paulus das hier noch näher beschreibt, das wäre eigentlich nochmal eine Predigt für sich, eigentlich eine Predigtreihe. Ich will zumindest was andeuten. Gott ist Geist. Und damit hat alles, was er geschaffen hat, eine geistliche Dimension. Alles, womit ich mich beschäftige, was auf mich einwirkt, hat eine geistliche Dimension, die etwas mit mir macht. Ich kann Körper und Geist nicht voneinander trennen. Wir werden körperlich auferstehen. Deswegen, wie wir uns verhalten, welche Entscheidungen wir treffen, das hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben, auf Körper, Geist und Seele und auf das Leben danach. Der Heilige Geist lebt in uns. Auch das ist unsere Identität. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er lebt in mir und das ist der Ort, wo sein Reich anbricht, in mir. Und dass es hier nicht um Ethik geht, um bestimmte Verhaltensweisen, zeigt Paulus dann in Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Jemand hat für dich, für dein Leben in Fülle, für deine Freiheit einen Preis bezahlt. In anderen Übersetzungen heißt es, ihr seid teuer erkauft. Eigentlich finde ich das Wort teuer noch ein bisschen untertrieben. Gott hat alles für dich gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit du lebst, damit du diese Fülle seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit, seines Reichtums erleben kannst, weil du wertvoll bist, unendlich wertvoll. Und er würde diesen Preis sofort wieder bezahlen, ohne nachzudenken. Er würde diesen Preis auch bezahlen, wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Du bist unendlich wertvoll. Du bist um einen Preis erkauft worden und nichts könnte diesen Preis aufwiegen. In Jesaja heißt es, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe, gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften für dein Leben. So wertvoll bist du ihm. Das ist deine Grundlage, deine Identität. Rein, heilig, gerecht, wertvoll. Ist dir das bewusst? Ihr Lieben, oder sollte ich besser sagen, ihr Reinen, ihr Gerechten, ihr Heiligen, ihr wertvollen, geliebten Söhne und Töchter Gottes. Wie geht es von hier weiter? Schritt 2. Zu wissen, wer ich bin, ist meine Grundlage. Aber meine Identität ist nicht statisch. Also nicht in dem Sinne, mein Leben geht einfach weiter, nur in einem anderen Status. Das gehört auch dazu, aber das Ganze ist beweglich. Was meine ich damit? Stellt euch mal folgende Situation vor. Da ist ein Mann, ich nenne ihn mal Johnny, und Johnny arbeitet einen ganz normalen 40-Stunden-Job. Er hat zu Hause eine Frau, zwei Kinder, das ganz normale Leben eben. Und eines Tages findet Johnny zu Jesus. Und es hat ihn voll erwischt. Wie konnte er je ohne Jesus leben? Alles sieht plötzlich viel schöner aus. Seine Aufgaben macht er viel zuverlässiger. Mit den Kollegen geht er viel besser um. Seine Frau liebt er noch mehr. Und er hat große Freude an seinen Kindern und wie sie sich entwickeln. Die ganze Welt ist viel bunter, viel freier, einfach schöner. Und das nur, weil Johnny Jesus in seinem Herzen hat. Johnny hat seine Identität gefunden. Und ein bisschen ist das wie die erste Verliebtheitsphase. Alles ist toll und so viel einfacher. Aber irgendwann kommt ja der Alltag wieder. Irgendwann gibt es dann doch eine Situation, wo der Kollege einfach zu nervig ist und Johnny pampig reagiert. Das nennt man dann Ehe. Nein, das war ein Scherz. Aber warum ist das so? Johnny ist sich seiner Identität ja eigentlich immer noch bewusst. Er hat immer noch Jesus in seinem Herzen und es ärgert ihn auch, dass er seinen Kollegen angepumpt hat. Wo ist also das Problem? Johnny hat zwar Jesus in sein Herz eingeladen, er ist ein Kind Gottes geworden, aber er ist da stehen geblieben. Er ist ein Säugling geblieben, wenn man so will, ein Säugling im Glauben. Wir Menschen sind dazu geschaffen, uns weiterzuentwickeln. Man gucke sich nur unsere Menschheitsgeschichte an. Das ist eine einzige Fortschrittsgeschichte von irgendwelchen Entwicklungen. Nicht alles ist gut, klar, aber so Fortschritt ist uns wichtig. Und das ist was, was die Welt begriffen hat. Aber viele Christen irgendwie nicht. Mit unserer Identität als Gereinigte, als Geheiligte, als Gerechte wurde uns auch eine Richtung vorgegeben, in die wir uns weiterentwickeln. Wie kann ein Mann wie Paulus, dem wir es zu verdanken haben, dass unsere gesamte westliche Welt überhaupt christlich geprägt ist, wie kann ein Mann, der so sehr in der Gegenwart Gottes gewandelt ist, dass er Gift trinken konnte und es ihm nicht geschadet hat, wie kann ein Mann, der so sehr von der Herrlichkeit Christi erfüllt war, dass allein die Berührung mit seinem Schatten Heilung bei Menschen hervorgerufen hat, wie kann so ein Mann sagen, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich gehe weiter. Ich jage dem Siegeskranz nach. Nachzulesen in Philipper 3. Wenn so ein Mann, der schon so weit ist, schon das sagt, ich jage dem nach. In Hebräer 12 heißt es, deshalb lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Lasst uns laufen, den Wettlauf, der vor uns liegt. Es ist unsere Aufgabe, weiterzugehen, im Glauben zu wachsen, aus seinem Wort zu leben. Alright, lasst uns praktisch werden. Wie wächst Glaube überhaupt? Wie geht das? Erst einmal wächst Glaube durch Erfahrung. Hat jemand von euch schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Einige nickten, das war meine Hoffnung. Das ist toll, oder? Wir beten und es passiert was. Vielleicht nicht immer ganz genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir können Gottes Wirken in unserem Leben manchmal feststellen oder in unserer Umgebung. Irgendwie greift er ein. Letzte Woche hat mir jemand auch von einer tollen Erfahrung erzählt im Glauben. Er erzählte, dass bei ihnen öfter mal das Geld knapp war oder dass sie sich Sorgen gemacht haben, ob es reichte, bis sie angefangen haben, den Zehnten zu geben. Eigentlich komisch, oder? Dass es, wenn man Geld weggibt, dass es dann plötzlich reicht. Eigentlich müssten sie weniger haben, aber das ist Reich Gottes Logik. Es heißt, gebt den ganzen Zehnten, damit mein Haus voll werde, so will ich euch die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen im Überfluss. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Gott sie segnet. Ich glaube, viele von euch könnten ganz wunderbare Erfahrungen im Glauben erzählen, wo ihr gesehen habt, dass Gott wirkt, dass Gott in eine Situation eingreift oder was grundlegend verändert. Das stärkt unseren Glauben. In meinem Alltag stelle ich aber auch oft fest, dass mir bestimmte Glaubenserfahrungen im richtigen Moment dann aber doch nicht einfallen wollen. Für mich war das zum Beispiel fast vor jeder Prüfung so. Wenn dann die Nervosität immer mehr steigt und immer mehr Zweifel aufkommen, habe ich wirklich genug gelernt, dann denke ich nicht mehr daran, dass Gott mich bisher durch jede Prüfung wunderbar durchgeleitet hat. Eigentlich eher das Gegenteil, dann kommen so Gedanken auf wie, was, wenn Gott mich durchfallen lässt, nur um mir zu zeigen, dass ich irgendwie doch auf dem falschen Weg bin oder um mir Demut beizubringen. Das ist ja auch ein Gebet, das ich öfter mal habe und dann kommt es wieder auf und ich denke mir so, nein, nicht jetzt. Und da stelle ich fest, da geht es mir wie Israel, wie dem Volk Israel. In diesen Momenten vergesse ich, wer ich bin. Ich vergesse, dass ich seine Tochter bin, dass er für mich sorgt, dass er meine Stärke ist, dass er mein Halt ist, mein Fels, dass er mir Gelingen schenkt. Was also, wenn ich die Erfahrung im Glauben nicht habe oder wenn sie mir nicht einfallen will, in dem Moment, wo mich eine Situation überwältigt? Und damit zum Zweiten, was Glaube wachsen lässt. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Lutherisch übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Stimmt auch, aber im Griechischen steht akoe, akustisch, es geht ums Hören. Sein Wort zu hören, immer wieder, seine Verheißungen zu hören, lässt Glauben entstehen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Klingt eigentlich ziemlich einfach, oder? Wo höre ich also sein Wort? Erstmal haben wir natürlich den regulären Gottesdienst für heute. Wer von euch hat das schon mal erlebt, so, dass ihr seid in den Gottesdienst gekommen und da gab es jetzt keine großen Erwartungen oder sowas und plötzlich geht irgendein Wort mitten durchs Herz, wo du merkst so, ja, das war jetzt genau das, was ich brauchte. Das war genau die Botschaft, das stärkt, das ermutigt und das lässt Glauben wachsen. Vielleicht hätte es Johnny schon geholfen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Aber ich lass mal das stehen, das ist eine Möglichkeit. Im Gottesdienst, in der Predigt, ich höre sein Wort. Und jetzt kommt ein Aber. Denn da ist noch mehr. Wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, werde ich noch kein Paulus. Wisst ihr, wir hatten letzte Woche über Israel gesprochen und das Volk Gottes ist ja ausgesondert. Es hat eine Verheißung bekommen, eine Verheißung von einem Land, wo Milch und Honig fließt. Aber es hat im Laufe der Generationen, im Laufe der Jahre, im Laufe der ganzen Kämpfe und Anfechtungen diese Verheißung immer wieder vergessen. Selbst wenn eine Botschaft im Gottesdienst mich tief trifft, mir weiterhilft, mich ermutigt, Glauben stärkt, trifft sie immer noch. Ich warte kurz. Trifft sie immer noch, wenn ich sonntags beim Mittagessen sitze? Ist es dann immer noch da oder habe ich sie noch im Kopf, wenn Montagmorgen der Wecker klingelt und eine volle Woche vor mir liegt? Der Glaube kommt aus dem Hören. Ich muss seine Verheißungen immer wieder im Ohr haben, immer wieder vor Augen haben, immer wieder aussprechen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Sähe sein Wort in dein Leben. Sprich es aus. Sprich es aus über die Situation, die dir Sorgen macht. Wenn du es aussprichst, dann hörst du es wieder. Mach dich eins damit und entscheide dich, dieses Wort anzunehmen. Und dann sieh, wie der Same aufgeht. Es gibt auf jede, und davon bin ich absolut überzeugt, es gibt auf jede Situation eine Antwort in seinem Wort. Was ist denn da los, ey? Okay, die im Livestream können es jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber hier fahren gerade viele Sirenen vorbei. Es gibt auf jede Situation eine Antwort in seinem Wort. Wenn ich krank bin, mir ist Gesundheit verheißen in Christus. Durch seine Striemen ist mir Heilung geworden, Jesaja 58. Wenn ich mich einsam fühle, ich bin nicht allein. Der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. 5. Mose 31. Wenn ich Angst habe, nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, sein Reichtum ist unser. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8. Wenn mich Sorgen erdrücken wollen, er sorgt für mich. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5. Wenn ich das Gefühl habe, ich scheitere überall, er ist mein Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15. Ich könnte eine ganze Weile so weitermachen. Es gibt auf jede Situation eine Antwort, eine Verheißung. Ihr Lieben, ihr Heiligen, ihr Gerechten, es ist so wichtig, dass wir uns seine Verheißungen vor Augen halten, dass wir sie immer wieder aussprechen, dass wir uns eins machen damit. In meinem Traumbild letzte Woche hatte ich eine Gemeinde beschrieben, die ganz aus seinem Wort herauslebt, die in den Verheißungen Gottes wandelt. Und ich bin überzeugt, dass das wahr werden kann. Wenn wir lernen, uns in jeder Situation mit seinem Wort eins zu machen. Sein Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit über die Fakten, die vielleicht vor mir stehen. Und jetzt gebe ich euch Hausaufgaben auf. Nein, ich kann euch nicht Hausaufgaben aufgeben, aber es liegt bei euch. Aber ich lade euch ein, dass ihr euch in der nächsten Woche mal Gedanken macht. Was sind eigentlich Lebensbereiche, wo ich immer wieder Zweifel habe? Oder wo mir Durchbruch fehlt, wo ich mich immer wieder runterziehen lasse. Und ich möchte, dass du dir drei Bereiche überlegst. Drei Bereiche, wo das irgendwie gerade schwierig ist, wo es herausfordernd ist. Das kann sein, dass das Finanzen betrifft, das kann sein, dass das Einsamkeit ist, das kann sein, dass, keine Ahnung, schlechte Stimmung ist, die immer wieder aufkommen. Es kann sein, dass das Zweifel sind an seinem Wort. Was immer da ist, drei Bereiche. Wir müssen noch nicht die ganze Welt verändern, aber such dir drei Bereiche aus. Und zu jedem dieser drei Bereiche suchst du dir zwei Verheißungen aus seinem Wort. Also insgesamt 6, ja? 3 Bereiche, jeweils 2 Verheißungen. Und diese Verheißungen sprichst du jeden Tag über dich aus. Beim Aufwachen oder beim Einschlafen, je nachdem, was da für dich passt. Sprich es über dich aus. Und auch, wenn du in diese Situation kommst. Seine Verheißung gilt. Mach das eine volle Woche lang. Und ich bin überzeugt, dass sich was verändert. Dass sich was grundlegend verändert. Ich habe gedacht, als Hilfestellung erstelle ich mal so eine Liste mit Verheißungen. Ich habe so meine persönliche Liste, aber ich habe mal eine Liste erstellt mit Verheißungen. Das sind nur Beispiele. Aber wer daran Interesse hat, wer da irgendwie ein bisschen Hilfe braucht oder sowas, der kann gerne entweder mir eine E-Mail schreiben, also für die im Livestream, meine E-Mail-Adresse matthea.dieker@evkirche-haifa.de. Oder ihr könnt euch in der Liste, die liegt da auf dem Stehtisch, eintragen. Name und E-Mail-Adresse. Wer keine E-Mail-Adresse hat, Name reicht, dann finde ich das irgendwie raus. Vielleicht schreibt ihr dann stattdessen eine Nummer zu. Ich kann euch diese Liste schicken und es kann eine Anregung sein, seine Verheißungen in den bestimmten Lebensbereichen auszurufen. Man kann auch ins Internet gehen, Bible-Server, wenn man da bestimmte Begriffe eingibt, bestimmtes Thema, so findet man auch. Wichtig ist, nimm Verse, die eine gewisse Resonanz in dir erzeugen, die irgendwas in dir anregen. Nicht jeden spricht dasselbe an, aber das, so wenn du das machst, wirst du merken, das ist das Wort, was ich jetzt brauche. 3 Bereiche. Für jeden Bereich 2 Verheißungen. Und immer wieder aussprechen. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Wir leben von seinem Wort. Also lasst uns auch von seinem Wort leben. Amen und Amen.